Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer da draußen.
Hallo, servus Fabian. So, wir hatten in der letzten Folge ja über so ein bisschen die Historie und die Geschichte vom Fusion gesprochen. In der heutigen Folge geht es jetzt darum, wie lernt man eigentlich Fusion? Wie bringt man eigentlich sich diese Stilistik und diese Art des Improvisierens an der Gitarre bei? Und dafür haben wir uns natürlich einen Experten eingeladen, aus Wien live mit dazu geschaltet, der gute Raphael Turillo. Hallo Raphael.
Hey, danke fürs Einladen.
Hey Raphael. Schön, dass du da bist.
Ja. Sehr, sehr cool. Wir haben Raphael reingeholt, weil Raphael ist eben nicht nur bekannt als extremer Death-Metal-Gitarrist, sondern halt auch sehr versiert im Jazz und im Fusion oder auch ein Meister da drin, eben diese beiden Welten in seiner Musik zu verbinden, sei es mit Obsidious, seiner aktuellen Band oder auch in Soloprojekten oder auch in seiner alten Band, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, ansonsten wird dieser Podcast hier direkt verklagt und gestrackt. Aber ihr wisst natürlich, welcher gemeint ist. Aber Raphael, gehen wir doch erstmal ein bisschen auf dich ein. Wie war denn so dein Kontakt mit Fusion-Musik? Also ich und Fabian haben ja schon ein bisschen das erklärt in der letzten Folge, aber jetzt so ein bisschen zu dir. Wie war dein Kontakt zu Fusion-Musik und wie war vor allem deine Ausbildung im Bereich Fusion und Jazz-Improvisation? War das etwas, was dich schon sehr früh begeistert hatte oder kam das dann eher so mit dem Erwachsenwerden, dass man merkt, oh, ich muss jetzt immer erwachsene Musik machen wie Fusion?
Also, wow, okay. Ja, es startet früh. Ich habe natürlich immer diese Progressive Rock und Progressive Metal Schiene so abgefeiert, einfach schon als mit 10, 11 Jahren oder so. Und Fusion ist halt so dieser, sage ich jetzt mal so, diese andere Ebene, die da noch stattfindet. Das eine ist so dieses Rock und Metal, diese ausgeschriebene Musik, und dann gibt's halt auch das quasi, was aus dem Jazz dann, der Influence, der dann da kommt, ist dann eben Fusion. Und ich war immer großer Fan von Gitarrenmusik generell. Das heißt, ich habe schon sehr früh damit irgendwie Kontaktpunkte gehabt. Allerdings hatte ich nie richtig, so richtigen Jazz-Unterricht, bevor ich 17 oder 17 wurde dann ungefähr. Da hat es bei mir dann angefangen, weil ich wollte Musik studieren. Und ich wollte E-Gitarre studieren und dann habe ich gesehen, okay, um das machen zu können, muss ich erstmal Jazz lernen, weil das ist das, was man quasi so studiert. Ja, und so bin ich dann drauf gekommen, eigentlich von Anfang an diese Welten zu verbinden, dieses Heavy-Metal-Ding, das ich ja auch von Anfang an irgendwie gemacht habe, in Bands gespielt und alles Mögliche. Und das habe ich, und dann kam diese Jazz-Welt dazu. Und Fusion ist sozusagen ja so diese Brücke für mich irgendwie, der klassische Jazz-Rock halt. Aber man muss dazu sagen, also ich habe es auch lang nicht so richtig gecheckt. Also ich hab damals schon irgendwie John McLaughlin oder Aldi Meola Zeug gehört, so, aber ich wusste überhaupt nicht, was da eigentlich abgeht oder wie viel davon jetzt improvisiert wurde oder so. Also das habe ich damals noch überhaupt nicht gecheckt. Und dann erst später, dann mit 17, 18 oder so, als ich dann da angefangen habe, so Jazz zu lernen, sage ich jetzt mal, auch viel durch das MGI damals, wo ich dann war in München, diese Berührungspunkte, okay, so ist das aufgebaut, da gibt es irgendwie ein Thema und da spielt man drum herum. Genau, aber genau, meine ersten Berührungspunkte waren halt so durch Hören, ohne dass ich wusste, was das ist.
Ich glaube, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt, wie wir auch immer hier im Podcast sagen, erstmal hören und erstmal die Musik klanglich verstehen, bevor man die Materie reingeht. Das sollte eigentlich immer, ich glaube, wenn es um eine neue Stilistik geht oder wenn es darum geht, eine neue Stilistik zu entdecken, der erste Schritt sein. Ohne die Musik zu hören, ergibt es keinen Sinn, sich mit der Musik groß zu beschäftigen vom Inhaltlichen, ja. Weil man ja die Sprache oder die Ästhetik der Sprache erstmal gar nicht so versteht. Ja, ja. Wo würdest du denn sagen, aus deiner Perspektive heraus, was sind denn noch für dich die größten Unterschiede zwischen jetzt eben, ich sag mal, traditionellen Jazz und letzten Endes dem Fusion? Vom Ästhetischen, aber auch vom Spielerischen?
Also, allein jetzt auf die Gitarre bezogen, würde ich sagen, Soundästhetik ist komplett eine andere. Ich würde sagen, traditioneller Jazz wird halt auch oft verbunden mit Akustikbass und also Kontrabass und Klavier und gitarristisch dann halt semi-hollow body oder sowas oder überhaupt hollow body Gitarren, clean sound, keine Effekte. Und im Fusion ist das halt alles sozusagen, da gibt's soundtechnischer nicht wirklich Grenzen. Also die haben ja auch zumindest in diesen Anfangszeiten ja alles Mögliche ausprobiert. Dann kamen die Synthesizer und was weiß ich was alles. Und eben auch die Gitarre mit Verzerrung und allen möglichen Chorus-Sounds und so. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied zum Jazz, jetzt rein soundästhetisch gesehen. Ja, genau.
Und inhaltlich vom Musikalischen her gesehen?
Musikalisch würde ich sagen, geht auch viel weg von diesen traditionellen Bebop-Lines, obwohl die auch vorkommen. So, aber es geht, glaube ich, dann mehr. Auch harmonisch ist es dann wenig, passieren einfach viel weniger diese 2-5-1-Verbindungen oder klassischen Quintfallsequenzen oder solche Dinge. Von dem geht man da irgendwie weg, mehr in sehr viel modales Zeugs, das es da ja auch gibt, und harmonischen Konstrukten, die jetzt nicht so klassisch in Kadenzen einzuordnen sind, häufig, würde ich mal sagen. Das sind so die wesentlichen
Unterschiede. Ja, du hast im Jazz viel mehr die Funktionsharmonik und im Fusion viel mehr die Modalik, wobei da auch, ich würde mal sagen, eine Mischung es von beiden auch gibt durchaus, aber dazu würde ich ganz gerne später noch ein bisschen mehr kommen, wenn wir ein bisschen weiter in die Materie reingehen, wie man den Fusion lernt. Fabian, wie war denn das bei dir nochmal, um das so ein bisschen auch nochmal reinzubringen? Weil du hast ja auch eine sehr interessante, ich sag mal, Perspektive, weil du ja auch noch mehr eben aus dem Blues kommst. Wie war denn da so bei dir der Übergang dann auch pädagogisch und didaktisch in den Fusion rein?
Also bei mir fing das tatsächlich damals erst an, als so diese YouTube-Phase losging mit Guthrie Govan. Das war so das Erste, was ich so entdeckt habe. Dann habe ich halt den Martin entdeckt. Und dann kam der Unterricht mit Martin und das waren so wirklich meine allerersten Berührungspunkte. Und vorher war es tatsächlich meistens Rock, Blues, bisschen Metal, so in diese Richtung. Aber Fusion war für mich, habe ich nie gehört, nie bewusst auch. Meine Eltern haben zu Hause auch nie so Fusion gehört. Das Höchste war eher so proggig, aber so richtig Fusion oder Jazz war im Haushalt eigentlich gar nicht vorhanden. Deswegen war das für mich absolutes Neuland und auch super interessant, dann auch zu schauen, okay, wie wir auch gerade gesagt haben, der Unterschied zwischen Jazz und Fusion und auch gerade so die Stunden mit Martin und dieses Verstehen, Herangehensweise, was Improvisationskonzepte und so angeht, super interessant, ne? Richtig gut.
Ich finde nämlich den Hintergrund oft sehr interessant von verschiedenen Playern. Das habe ich damals in der Uni selber auch gesehen, als jemand, der ähnlich wie Raphael mehr aus dem Metal und aus dem Progressiven kommt. Aber dann hast du auch manchmal Fusion-Spieler gehabt oder Jazz-Spieler, die halt eben sehr aus dem, ich sag mal, Hendrix, Guns N' Roses orientierten Spielen kommen. Und das ist nochmal, finde ich, auch vom Background her hat es einem anderen Approach geleitet, wo halt dann da schon viel mehr versucht worden ist, ich sag mal, Blues-Phrasierungen in dieses modale Konzept oder diese modale Konstrukt zu packen, währenddessen es bei uns halt, und das ist bei mir, und ich denke mal, ich spreche da auch für den Raphael halt relativ schnell schon, der Versuch vielleicht war, die Three-Note-Per-String-Licks irgendwie, die Paul Gilbert und Petrucci-Licks halt in diesen modalen Kontext reinzusetzen. Aber gehen wir doch noch mal ein bisschen in die Basics rein. Raphael, was würdest denn du sagen, auch als Pädagoge? Wo würdest, wenn jetzt jemand zu dir hingeht, oder ich sag mal, ich und Fabian, wir kommen jetzt zu dir, wir haben eine Lesson bei Raphael gebucht, und wir sagen jetzt, Raphael, wir haben Bock auf Fusion. Wo würdest du da skilltechnisch anfangen? Oder was wäre so der Roadmap, den du vorschlagen würdest? Was sind so die wichtigsten Skills am Anfang, die man bräuchte, um überhaupt so ein bisschen in die Materie reinzukommen?
Also ich würde sagen, grundsätzlich vieles ist ja Genre unspezifisch, also viele Skills, die man braucht, so. Eins dieser Dinge sind zum Beispiel die Tonleiter-Shapes. Also für mich ist das eigentlich relativ klar. Es gibt 4 verschiedene Tonleitern, die wir können müssen. Davon leiten sich auch die ganzen Modes ab. Also das ist Major, Scale, Harmonic Minor, Melodic Minor und Harmonic Major. Und aus diesen 4 leiten sich eigentlich alle Modes ab, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen jetzt auf Modes zum Beispiel jetzt gar nicht eingehen. Aber wenn man diese kann, in allen Tonarten, alle Positionen am besten, das ist mal so eine Sache. Das sind Scales, das andere sind Chords. Also das geht an mit Triads. Auch wieder ganz klar strukturiert, eigentlich Major, Minor, Diminished und Augmented. Und in weiterer Folge dann auch Four-Part Harmony, also 4 Klänge. In dem Fall dann in weiterer Folge dann eben diese Drop-2, Drop-3 Voicings, wie man die halt voiced auf der Gitarre sozusagen, diese Voicings. Und dann geht es schon in die Erweiterungen mit Non und 11 und 13. Das ist so, also Scales, Chords, und dasselbe in Arpeggio-Form sozusagen. Da auch wieder die Triads, das sind ja auch diese ganzen Sweep-Shapes und so, die leiten sich ja auch da alle ab davon. Und dann die 4 Klänge eben auch wieder. Und das ist für mich so das Basic-Vokabular. Scales, Chords, Arpeggios. Wenn du das kannst auf der Gitarre, auf dem Griffbrett, in allen Tonarten, dann hat man schon extrem viel gemacht. Also, weil das ist quasi das, was du dann brauchst, um über verschiedene Akkordverbindungen zu improvisieren im Grunde. Oder auch diese Verbindung herzustellen zwischen Chords und bestimmten Tönen, Target Notes oder was auch immer. Also alles, was du dann übst, kannst du sozusagen damit dann ableiten. Aber das ist sozusagen die Basis dafür. Also sonst weißt du nicht, über welchen Akkord kann ich jetzt, passt jetzt welche Skala oder so, oder passt jetzt welcher Ton. Ja, ja, genau. Also erstmal zu checken, okay, ich habe hier diesen Akkord, da kann ich natürlich die Töne aus diesem Akkord spielen, aber du musst natürlich die Shapes können. Genau, deshalb würde ich mal sagen, das ist so die absolute Grundlage.
Also da gehst du sehr strukturiert rein, einfach um die Griffbrettübersicht auch zu erhalten und auch dadurch die Freiheit, zumindest immer zu wissen, wo man sich quasi gerade befindet oder was man gerade tut, damit man diese Blindspots auch nicht mehr auf dem Griffbrett hat, wo man halt letzten Endes dann manchmal steht und sich denkt, hä, was spiele ich jetzt hier, wo bin ich jetzt hier, und auf gut Glück, sage ich mal, versucht, was reinzuspielen.
Absolut, ja.
Es ist so ein bisschen, ich mag immer ganz gerne den Vergleich zur Sprache zu bringen, weil ich finde, Musik und Sprache hat sehr viele Parallelitäten, genau, jetzt den, und er findet einfach mal Wörter hier.
Sehr schön.
Dafür ist er bekannt hier im Podcast. Ich würde so sagen, ich glaube, so, das ist so die Basic-Grammatik am Ende. So die Basic-Regeln, mit denen du halt einen gewissen Klang und Sound rausbekommst und daraus dann letzten Endes sich das Vokabular her, oder was du brauchst, um das Vokabular gut anzusetzen. Weil das heißt, es klingt jetzt so ein bisschen raus, dass du jetzt erstmal zum Beispiel nicht hingehst und sagen würdest, hier hast du 20 Licks, lernt diese Licks, und wenn du diese Licks kannst, kannst du Fusion spielen. Oder wie stehst du zu so einer Herangehensweise? Weil das ist ja oft auch gerade in unserer digitalen Welt ein sehr gängiges Konzept jetzt mit Jamtrack Central, wo es dann die 20 Fusion-Licks gibt's und keine Ahnung, was Leute halt denken, okay, ich müsste diese Licks lernen, dann könnte ich Fusion spielen.
Wie? In 5 Minuten natürlich.
Ja, genau.
Genau, in fünf Minuten. Genau. Lern diese 5 Fusion-Licks und fix all deine...
Werde zu Guthrie in 2 Minuten.
Genau, ey, gutes YouTube-Video, muss ich mir merken.
Das ist halt so dieses klassische Marketing- Problem, das wir haben. Wir denken immer, wir haben zu wenig und wissen nichts, weil die Werbung sagt uns auch, dass wir nichts wissen. Und all diese Plattformen wollen ja auch was verkaufen. Und das lässt sich halt ganz gut vermarkten.
Ja.
Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Das ist ja gut. Also man kann ja unfassbar gut gute Sachen daraus ziehen. Aber ich würde sagen, das, was ich geschildert habe mit den Scales, Arpeggios und den Chords, das ist nicht so, dass ich jetzt sage, das ist ausschließlich so. Oder das ist das Einzige, was man dann übt. Das ist ein Teil, also ich empfehle das immer so als Teil der Übesession sozusagen, das unterzubringen. Als Warm-up zum Teil, du kannst ja auch diese ganzen Tonleiter, kannst du ja auch in deinem Warm-up einfach integrieren. Es geht ja nicht darum, dass man da.
Man musste ja nicht direkt auf 12 Noten die Sekunde spielen. Man kann es ja auch relativ langsam spielen und dann ist das schon ganz gut als Warm-up. Definitiv.
Absolut.
Vielleicht dabei noch die Intervalle sagen oder so.
Ja, genau. Oder die Töne dazu sagen, was auch immer. So. Genau.
Ja.
Absolut. Und dann als zweiten wichtigen Aspekt sehe ich schon diesen Building Vocabulary, also Lick Library sozusagen. Das ist eigentlich das, die zweite fundamentale Geschichte, dass man hergeht und sich ein Vokabular aneignet, an dem man auch aktiv arbeitet und das man auch aktiv erweitert in Form von Transkriptionen, anderen Licks, die man lernt und die dann auch in sein eigenes Spiel integriert. Das Wichtige dabei ist, eher darauf zu achten, dass man wirklich damit arbeitet, dass man jetzt nicht 20 neue Licks lernt und dann, ah ja cool, heute habe ich 20 neue Licks irgendwie durchgeballert, so, und nächsten Tag mache ich die nächsten 20. So, das vielleicht hat es auch irgendeinen Benefit, aber ich würde sagen, es wäre sinnvoller auf jeden Fall, sich auf ein Lick jetzt erstmal zu fokussieren oder so und das in allen möglichen Varianten abrufen zu können. In allen Tonarten, in allen verschiedenen Tempi, in verschiedenen Subdivisions, also mal in Triolen, mal in Sechzehntel. Wie komme ich überhaupt raus, wenn ich das super in Triolen mache, so dass ich, vielleicht muss ich 1-2 Töne dazu erfinden oder 2-3 Töne am Ende abschneiden sozusagen, damit sich rhythmisch irgendwie besser ausgeht, solche Dinge. Also das sind dann die Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man dann anfängt, diese Licks eben zu integrieren in das eigene Spiel. Und das ist auf jeden Fall die wertvollere Arbeit, als jetzt einfach nur random 50 Licks schnell zu lernen. Und
Ja, das ist so ein bisschen, das führt wieder zurück auf dieses Phänomen von wegen, kommst du auch aus dem, ich sag mal, pädagogisch aus dem Metal heraus oder halt auch zum Beispiel auch aus dem Blues heraus. Oder so ein bisschen das, was ich beobachtet habe, als ich studiert habe, dass wir Leute, die, sag ich mal, jetzt, die mehr aus dem Metal kommen und generell schon strukturierter geübt haben mit einem gewissen Plan. Also ich bin, wäre auch vorgegangen und hätte gesagt, okay, die Skala, oder habe das in der Vergangenheit auch gemacht, die Skalen und dann die Arpeggios und dann die Akkorde und so weiter und so fort, und relativ strukturiert sich das unterteilt und einfach aufgebaut, währenddessen ich das zum Beispiel von den Bluesern gesehen habe, dass die halt einfach Licks genommen haben, die vielleicht eh schon konnten und halt vielleicht hier 1-2 Sachen verändert haben. Aber dass das halt, ich fand dann immer früher in der Uni, wow, diese Spieler, die klangen direkt immer sehr, sehr geil, aber die hatten sehr viele Probleme gehabt, sich dann so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszubewegen, weil halt da dann wieder die Grundlagen gefehlt haben, im Sinne von, okay, weiß ich eigentlich alle Shapes, weiß ich eigentlich alle Arpeggios und so. Und ich glaube, das ist letztens die Mischung, dass der macht, weil ja, auch aus Konsumentensicht, was ja auch eine Sicht ist, die ich aktuell mehr und mehr auch einnehme, ist es natürlich, wenn man hört, okay, ihr müsst hier die 4 Tonleitern lernen wo ich auch zuerst gedacht habe, ah, okay, er meint wohl Dur und dann Moll, aber dann hast du Moll gar nicht, und dann ist mir klar geworden, klar, mit Dur ist Moll wahrscheinlich schon impliziert und dann harmonisch Moll, melodisch Moll und harmonisch Dur, da dachte ich mir, okay, das ist sogar eine Scale, die ich noch nicht mal richtig, wo ich vielleicht nur ich einen Chip drauf hätte oder so. Ist eine geile, ist ein geiles, ich habe letztens erst nochmal ein Pierre Nielsen Interview gehört, wo er darüber gesprochen hat, ist auf alle Fälle eine geile Tonleiter, aber auch eine, die man, ja, die wirklich sehr rare ist. Also es klingt dann erstmal nach sehr viel und ich kann dann schon vorstellen, dass natürlich marketingtechnisch der Otto-Normal-Gitarrist, sage ich mal, wenn er hört, boah, okay, sau viel, oder ich muss halt einfach nur diese Licks lernen, dann kann ich es auch, natürlich in diese Lickfalle fällt, aber dann halt, wie du schon richtig gesagt hast, Raphael, viele Grundlagen fehlen, eigentlich sich erstmal, also sich dann wirklich richtig ausdrücken zu können. Oder das Problem aufkommt, was mir früher viel passiert ist, man hat halt die Licks gelernt, aber konntest du halt nicht anwenden. Das ist halt dann so ein...
Das ist halt
so
das Schlimme.
Ich glaube, du brauchst die Grundlagen, genau, du brauchst die Grundlagen, um auch die Licks anwenden zu können. Weil wie viele fucking Licks habe ich in meinem Leben schon gelernt und danach wieder direkt vergessen. Ich glaube, das geht bei uns allen oder hatten wir alle mal so die Zeit. Ey, ich hab ein Buch, die Jazz-Bibel, ey, da sind 400 Licks für 251 drin, weißt du? Und ich kannte Leute in meiner Uni, die gesagt haben, so, ich lerne jetzt jedes Lick auswendig. Wo ich mir dann auch dachte, nein, du wirst, also genau, das wäre, ist eine interessante nächste Frage. Wie siehst du das mit Vokabular? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen, auch so ein bisschen der Irrglaube, den man manchmal hat, wenn man so in diese Welt der Improvisation reingeht, dass man denkt, dass manche Spieler hunderte an Licks zur Verfügung haben. Aber wenn man sich mal dann die Spieler genauer anschaut, also jetzt auch ein Tom Quayle oder so, auch oder ein Guthrie Govan, dann merkt man, okay, die Anzahl an Licks vom Vokabular, die die spielen, sind eigentlich relativ wenige. Ich sag mal 10, 15. Also Licks, die immer mal wieder irgendwie hochkommen. Ich finde, Tom Quayle ist da echt ein bestes Beispiel. Sehr ich ihn liebe. Aber er hat halt echt so diese 3, 4 Licks, die er wirklich in jedem Solo spielt. Aber es ist mehr das, wie wendet er die Licks an? In welchem Kontext? In welcher Situation? Oder auch in welcher Verbindung? Wie siehst du das denn mit den Licks? Versuchst du da ein großes Repertoire zu haben? Oder versuchst du eher auch Licks zu haben, die du halt wirklich einfach in jeder Situation interessant anwenden kannst?
Ich beantworte sofort diese Frage, aber einmal wollte ich nochmal drauf eingehen, weil du meintest, klingt erst nochmal nach viel, diese ganzen Tonleiter zu lernen. Ich glaube, wenn man die Sachen verstanden hat, ist es nicht mehr so schwierig, weil wenn du einmal die Major Scale in allen Lagen kannst, und verstanden hast, wo immer der Grundton ist, zum Beispiel, weißt du auch, wo immer die Terz ist, zum Beispiel.
Wenn man die Intervalle kann, ja, genau.
Und diesen Zusammenhang muss man natürlich verstehen, weil der Rest ist extrem easy. Also du musst dann nur einen einzigen Ton ändern, also die Terz, und dann hast du melodisch Moll. Und dann auch da wieder nur einen einzigen Ton zu ändern, um dann auf harmonisch Moll zu kommen. Oder auch harmonisch Dur ist ja auch dann nichts anderes.
Nur ein Ton anders, genau, so die kleine Sechs.
Und diese Zusammenhänge muss man natürlich checken. Also und die Lernkurve ist exponentiell. Das heißt, du lernst die Major Scale. Die erste ist natürlich mühsam, die erste Position. Dann lernst du die nächste Position, die geht schon leichter, weil es wiederholen sich natürlich gewisse Patterns und gewisse Abläufe. Und dann, wenn du diese ganze Skala hast, vielleicht brauchst du dann ein paar Wochen dafür, damit du das alles intus hast. Aber dann, wenn du sagst, okay, du lernst jetzt alle melodisch Moll Fingersätze, werden die viel schneller gehen. Und das ist, glaube ich, das auch, was die Leute unterschätzen. Die fühlen sich
overwhelmed. Eine Falle, vor allen Dingen, die man da geraten kann, weil das war damals auch die Falle, in die ich geraten bin, mit Martin im Unterricht damals, hat er gesagt, ja, hier sind Caged-Positionen, lernen die alle und beim nächsten Mal konnte ich die auch alle. Und er hat gesagt, echt, du hast die alle schon drauf? Krass, okay, cool, da warst du ja fleißig. Ja, jetzt spiel doch mal die Quarte. Keine Ahnung. Das heißt, man muss immer gucken, dass man nicht nur das Pattern lernt, sondern wirklich auch weiß, was man tut.
Ja.
Deswegen lieber ein bisschen Zeit damit lassen und dann, wie du sagst, ne, dann ist das alles nicht mehr so kompliziert dann auch.
Genau, und die Lernkurve ist exponentiell. Also du brauchst am Ende einfach nicht mehr so viel Zeit um eine neue Tonleiter zu lernen, weil du hast schon andere Tonleitern gelernt und checkst einfach diese Patterns leichter ab und speicherst die besser ab. Und
Das stimmt.
Und das führt mich dann auch zu dem, was du jetzt gemeint hast mit den Licks. Das ist genau das, was ich eh auch vorher angesprochen habe, wenn du verstehst, in welcher Tonart dein Lick ist, das du gerade lernst, oder wenn du verstehst, welche Intervallabläufe das Ding hat oder welche über welche Akkorde das funktioniert, dann kannst du das auch viel besser anwenden und vor allem in jeder einzelnen Situation anwenden. Und ich hatte ja auch damals beim Martin Unterricht, ist auch schon sehr lang her, aber
ich auch, das war, ich merke gerade, wir alle, sind alle drei alle hier, drei. Alle drei mal ehemalige Schüler von Martin.
Auf jeden Fall, also ihr habt mir ja auch viel gezeigt,
also, damals. Wenn jetzt hier für die Zuschauer es nicht klappt, Martin ist dran schuld. Genau. wenn jetzt die Zuschauer das hier hören und sagen, ich kann jetzt kein Fusion, Martin, du bist dran schuld.
Ja, genau. Und wir hatten dieses Thema damals natürlich auch. Und es ist, du hast dein Lick und also in meiner Methode, nenne ich es jetzt mal, oder in meinem Unterricht mache ich das immer so. Es gibt die zwei unterschiedlichen Übekonzepte. Das eine ist Rekontextualisierungs-Exercises und das andere ist die Anwendung von Limitationen, also Limitations-Exercises.
Rekontextualisierung. Was meinst du mit Rekontextualisierung? Was meinst du damit genau? Das klingt interessant, das Wort. Ich kenne es nicht.
Eher, ich kann es auch kaum aussprechen.
Aber du weißt, worum es geht, das ist richtig.
Genau. Naja, es geht darum, das Lick in einen anderen Kontext zu setzen.
Okay, das stimmt.
Also, ja, genau. Das heißt, du hast es in einer anderen Tonart oder du änderst die Rhythmik, die Subdivision. Oder du kannst die Rhythmik generell ändern, du kannst es ja auch anstelle von durchgehenden Noten, kannst du ja auch rhythmisch was ändern, du kannst einen Ton ändern, damit es in einen anderen Mode oder in eine andere Tonleiter passt, diese ganzen Sachen und ich glaube, wenn man die relativ strukturiert durchgeht, kommt man da sehr weit, oder wenn man das auch nicht so strukturiert machen will, machen das natürlich viele Leute auch sehr unbewusst. Ich hatte auch mal beim Scott Henderson zum Beispiel Unterricht und der hat krass viel Vokabular einfach am Start. Ja. Also der hat so viele Phrasen, die der da raushauen kann, so spontan. Und dann kann er aber mit all diesen Phrasen irgendwie was machen. Also der kann da sein Üben besteht quasi die ganze Zeit nur aus Rekontextualisierung oder Limitation eigentlich.
Absolut. Und, motivbildig oder genau, mit den Motiven zu arbeiten. Halt das war auch, genau, absolut. Motivig. Das war eine Sache, die habe ich auch von Scott Henderson gelernt. Ich hatte jetzt selber keinen privaten Unterricht bei ihm, aber ich war bei 2, 3 Workshops von ihm. Und er hat immer gesagt, wie wichtig ihm das ist, in der Lage zu sein, Motiv zu nehmen und das weiterzuführen.
Ganz
genau. Oder dass er mal zum Beispiel es immer sehr kritisch findet, wenn Leute ein Motiv spielen und dann direkt das nächste Motiv und dann direkt das nächste Motiv, anstatt mal ein Motiv auszuarbeiten. Und ja, das ist tatsächlich ein Skill, den wir Gitarristen relativ wenig, sage ich mal, in unserer allgemeinen Pädagogik trainieren gefühlt. Ich habe es dann auch erst so richtig über einen Bassisten gelernt, als ich in der Uni dann mal Unterricht bei einem Fusion-Bassisten hatte, aber als Gitarrist. Ich wollte halt einfach nur seine Improvisationsmethodik mal ein bisschen checken, weil ich immer schon fand, dass Bassisten sehr geil improvisieren, auch eben durch ihre Limitierung, die haben. Und da ging es halt eigentlich nur darum, wie nimmst du ein Motiv und wie kannst du das übers Griffbrett aufbauen, verändern oder halt einfach mit rumspielen. Und ja, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Skill, den man durch diese Rekontextualisierung halt üben kann.
Ja. So viel zum Rekontextualisierung. So viel zum Vokabular.
Rekontextualisierung. Ja, genau. Aber wieder ein Wort dazugelernt. Wie ein neues Lick.
Ja, ganz klar. Alles in mehrere Silben, dann geht's.
Ja, genau. Eine Sache, die ich ganz spannend finde in der Sache, ist halt auch verglichen mit anderen Instrumenten, gerade mit der Improvisationslehre, ist, dieses in andere Tonarten spielen. Oder in anderen Tonleitern spielen, meine ich. Tonarten. Was für uns Gitarristen ja relativ einfach ist, weil wir ja die Fingersätze nicht verändern müssen. Gehst du dann dennoch hin und sagst, okay, du übst einen Lick, dass du es in D-Moll spielen kannst, dass du in Dis-Moll spielen kannst, dass du es in E-Moll spielen kannst, in F-Moll, in Fis-Moll, in G-Moll, obwohl es eigentlich nur eigentlich die ganze Zeit ein Bund weiter ist? Oder wie gehst du da übertechnisch ran, dass du sagst, einen Tonleiter in allen Tonarten spielen?
Auf jeden Fall. Also ich spiele dasselbe Lick auch und ich habe das auch bei mir beobachtet. Es gibt Tonarten, wo ich eine schlechtere Übersicht habe über das Griffbrett.
Ich
fühle mich wohler in A-Moll als in As-Moll.
Ja.
Das ist, also, ich weiß nicht, es macht einen Unterschied tatsächlich. Also aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt keine Studie durchgeführt oder so, aber auch was meine Schüler oder eben auch bei mir konnte ich das definitiv beobachten. Ich finde alle Töne sehr schnell so, wenn ich hab das mal getestet an mir selbst. Ich finde alle Töne sehr schnell, aber sobald es wirklich in so Tonarten geht, die man nicht so oft verwendet einfach, ist man limitierter oder ich brauche länger, um die Töne zu finden. Und es ist auch, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Technik und so, und es ist auch sehr wichtig, Dinge, Abläufe immer wieder zu verändern für unser Gehirn, damit wir nicht in die Spirale reinkommen, dass das dass es immer quasi dieser selbe Ablauf immer und immer wieder ist. Mhm. Weil du setzt keinen neuen Reiz. Und durch diesen neuen Reiz, den man dann setzt, ist man erstens aufmerksamer, du lernst schneller. Also ich halte das für sinnvoll, zum Beispiel, wenn man die Tonleiter jetzt übt oder lernt, täglich einfach die Tonart zu ändern. Einfach. Dieselben Positionen, die man so spielt, dass man die auch in einen Halbton höher dann spielen kann eben. Und von daher halte ich das für genauso wichtig wie jetzt am Klavier oder auf Blasinstrument oder sonst wo.
Ich glaube, besonders wenn man mit Bläsern spielt, hat man halt diese fiesen, etwas fieseren Tonarten auch, ne?
Auf jeden Fall. Oder wenn du mit irgendwelchen Sängern spielst, die dann kurzfristig
die
Tonart ändern wollen.
Oh ja. Also aus meiner Erfahrung ist es schon so, dass natürlich da so Blindspots gibt. Wir haben halt den Nachteil an der Gitarre, was du halt bei allen anderen Instrumenten nicht wirklich hast,
visuell.
Ist, dass wir halt pro Oktave andere Fingersätze streckenweise haben. Oder halt pro horizontaler Bewegung. Wo du auf dem Klavier, ob du was in der mittleren Lage spielst oder in der höheren Lage, ist für einen Fingersatz meistens ein und dasselbe. Währenddessen wir Gitarristen halt immer gucken müssen, sind wir jetzt im C-Shape, sind wir jetzt im D-Shape, sind wir jetzt im E-Shape, das verändert ja den Fingersatz. Wie würdest du das gewichten dann? Würdest du eher sagen, okay, schaut erstmal, dass ihr einen Lick innerhalb von einer Tonleiter, aber in jeder Lage spielen könnt? Und dann geht auf die nächsten Tonleitern oder schaut, dass ihr einen Lick in einer Lage spielen könnt und geht dann auf die nächsten Tonleitern?
Also die absolute Basis ist immer, du kannst das Lick in- und auswendig. Also in einer Lage, in einer Form. Du musst mal eine Form perfekt können. Im Sinne von, du musst das innerlich hören können. Du musst das hören können, wenn es jemand anderer spielt, zum Beispiel. So, du musst den Ablauf checken mit die Koordination. Wenn man das hat, das ist sozusagen die Voraussetzung, kann man anfangen, das in verschiedenen Lagen zu spielen und auch in verschiedenen Tonarten. Aber wären zwei verschiedene Übungen. Die eine Übung wäre, du spielst dasselbe Lick mit denselben Tönen, aber in einer anderen Lage. Und dann eine andere Übung wäre dann sozusagen dasselbe nochmal in einer anderen Tonart zu machen. Genau. Ja, so würde ich das einordnen.
ganz wichtige oder essentielle Frage ist ja auch oft, über was spielt man letzten Endes?
Auf jeden Fall.
Wie würdet ihr da Schülern was, ich sag mal, weitergeben? Einfach Backing Track an und hey, dann hol dir halt den Fusion Giant Steps Backing Track und versuch drüber zu spielen? Oder...
Das machst du dann 10 Jahre und dann kannst du es.
Ja, genau. Musst nur oft genug machen.
Ja. Genau. Einfach A-Moll Pentatonik drüber spielen, das funktioniert schon.
Irgendwann klingt das auch gut dann.
Gerade so im Fusion, jetzt nicht nur rein auf Improvisation gesehen, sondern gerade so im Fusion ist ja dann noch so Geschichten wie Outside Playing und solche Sachen ab einem gewissen Punkt wichtig. Aber was würdest du raten, worüber sollte man anfangen, ich sag mal auch zu improvisieren vom ich sag mal jetzt Backing Track her, also von dem, was im Hintergrund passiert. Also einer der Standarddinge, die oft gesagt werden, ist ja halt zum Beispiel So What? Weil da hast du halt modal, du bist relativ lang in einer Tonleiter und du wechselst halt mal dann eben diesen fiesen Halbton hoch, der dann direkt viel verändern kann. Aber was würdest du dir jetzt zum Beispiel jemanden raten, wo macht es Sinn anzufangen drüber zu spielen? Oder sollte man erstmal wirklich nur einen Ton, einen Akkord halten? Ich glaube, das ist ja etwas, was du ganz gerne machst, Fabian, dass du dir so eine Drone setzt und dann einfach nur um erstmal den Klang der Tonleiter sich selbst klar zu machen. Wie würdest du da rangehen, Raphael?
Ja, sehr ähnlich. Also erstmal checken, was ist überhaupt der Grundton, und den zu sehen am Griffbrett. Und also ich würde immer in Form von einer Übung an Improvisation rangehen. Ich würde nie sagen, hey, hier Backing Track, der ist cool, spiel einfach was drüber. So, das ist das ist irgendwie zu wenig.
Das wird zu nichts. Das bringt Sinn. Ja, das ist. Da wiederholst du am Ende nur deine Fehler den ganzen Tag und fokussierst dich nicht auf die Sachen, die du eigentlich entwickeln möchtest.
Ja, genau. Also das kann man machen, so, aber man darf sich dadurch keine Ergebnisse erhoffen. Ja. So.
Da kann man sein Wissen abfragen tatsächlich in diesem Moment. Ja. Ne? Das ist ganz gut.
Ja, da, na, das ja schon.
Genau.
Das war's. Mal,
als Test sozusagen. Mal so checken, wo bin ich eigentlich als Test, aber auch so als Spaßding natürlich, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal Bock, 5 Minuten zu improvisieren, aber ja, wie du gesagt hast, man darf nicht erwarten, dass das rein über das Spielen, über den Backing-Track man seine Improvisation verbessert. Wird vielleicht nach 10 Jahren passieren, irgendwie mal per Zufall, aber ja, es gibt effektivere Möglichkeiten, die du gerade noch ansprechen wolltest.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde erst mal rangehen, weil improvisieren geht ja auch viel übers Hören. Also es ist dieses innere Ohr ist halt sehr wichtig. So, was kann ich mir vorstellen, das als nächstes kommen könnte, zum Beispiel. Das heißt, ich gehe ran mit diesem, so ein bisschen ein Gehörbildungsapproach eigentlich so. Sing mal kurz zwischendurch den Grundton. Kannst du den überhaupt definieren? So, um zu wissen, um das quasi zu etablieren oder das zu lernen, von wo gehe ich wohin, dann auch auf der Gitarre. Das ist mal die eine Sache. Und das andere ist natürlich dann in weiterer Folge gewisse, also immer so kleine Steps raussuchen. Zum Beispiel von einem Akkord zum anderen, dass man jetzt sagt, okay, du kannst jetzt diese Moll-Pentatonik. Wir haben jetzt die Töne, die eigentlich gut passen auf dem Akkord. Schau, dass du immer auf der 1 einen dieser Akkord, oder man kann es noch simpler machen, indem man sagt, spiel immer die Terz auf der 1, so zum Beispiel. Und dann machst du
eins,
so einen
rhythmisch 1, also genau, auf der 1 vom Takt.
Genau, auf der 1 vom Takt. Und dann übst du erstmal das. Und dann kannst du zum Beispiel einen Akkordwechsel üben, von einem Mollakkord zum anderen, wo du sagst, du bewegst dich innerhalb dieser einen Pentatonik, aber eben auf der 1, auf dem ersten Beat spielst du hier die Terz und auf dem nächsten Beat, auf der nächsten 1 sozusagen, spielst du hier von diesem Akkord die Terz. Und dann konzentrierst du dich nur darauf und schaust, dass du halt so ein bisschen drumherum spielst, aber das sind deine Anchor Points sozusagen. Mhm. Und so ganz kleine Schritte würde ich machen. So von einem Ding zum nächsten, von einem Akkord zum anderen, von einem Ton zum nächsten. Vielleicht einfach nur zu schauen, okay, Also auch viel rhythmisch natürlich, wenn du jetzt sagst, Rhythmik spielt einfach immer eine Rolle, deshalb und ist irgendwie auch die Basis für cooles Phrasing, sage ich jetzt mal. Deshalb auch mal so Dinge zu machen, wie zum Beispiel auf der 1 und zu starten, als Regel, als Limitationsexercise. Also wir kommen immer wieder auf dieses Thema zurück. Ja. Für mich kann man all diese Übungen in Limitations- oder Rekontextualisierungsexercises einteilen. Das ist für mich eigentlich der Way to go.
Sagen wir hier auch ganz viel, wenn es um Improvisation geht, dass Limitierung letztens, hast du nicht mal so schön gesagt, Fabian, Limitierung fügt zur Expandierung?
Ja,
das ist halt letztendlich eine Limitierung.
Man denkt erst immer, okay, ich glaube, viele haben dann immer so diesen Gedanken, es muss jetzt super geil klingen, es muss alles toll phrasiert sein, tolle Bandings, bla bla bla. Das ist beim Üben ja eher nicht so. Beim Üben konzentrierst du dich erstmal und guckst, dass du alles richtig machst, auf die Terz zum Beispiel spielst du so, mach das mal eine Woche, dann kannst du das und dann kannst du dich wieder auf den nächsten Step konzentrieren.
Genau.
Das ist immer so. Käppchenweise.
Absolut. Ja. Genau. Also das würde ich 1:1 so beschreiben.
Ist ein interessanter Punkt, den du auch schon angesprochen hattest, Raphael, war natürlich das innere Gehör oder das innere Hören. Und was ich immer so ein bisschen gemerkt habe, ist bei mir, als ich angefangen habe, Improvisation zu lernen oder Fusion-Improvisation zu lernen, ist das so eine Diskrepanz da war zwischen was habe ich in meinem Kopf gehört und was konnte ich auf dem Instrument umsetzen. Und ich meine, das ist aber in der Richtung ist das erstmal gut. Ich finde, es ist erstmal wichtig, dass man in der Lage ist, im Kopf ein melodisches Bild zu haben oder eine melodische Vorstellung zu haben, weil das Umsetzen auf die Gitarre ist dann letzten Endes nur eine Sache der Übung und der Sache des Herausfinden, woran liegt es, dass ich das nicht umsetzen kann. Aber der Martin hat hier mal eben in einem Podcast über Improvisation gesagt, auch wie wichtig das ist, von vornherein auch Melodik vom Hören her zu verstehen, also dass man auch in der Lage ist, zum Beispiel über ein Solo drüber zu singen und dort interessante Phrasen zu bilden und einfach die im Kopf schon interessante Melodien und Phrasen zu haben, die man durch Hörerfahrung letzten Endes sammelt. Aber genau die Punkte, die du gerade oder ganz am Anfang angesprochen hast, mit den Skalen auswendig lernen oder die Shapes verstehen oder generell das Griffbrett und die ganze Theorie dahinter verstehen, ist dann ja letzten Endes der Keypunkt, noch mehr das innere Gehör oder das, was man hier drin hört, aufs Griffbrett umzusetzen. Weil ich hatte dann ganz oft das Problem, dass ich was Geiles eigentlich gesungen hätte oder was Geiles gehört hätte, aber nicht in der Lage war, auf dem Griffbrett es umzusetzen, weil ich nicht wusste, wie es geht oder nicht wirklich wusste, wie es ging. Ich habe jahrelang eine Methodik gehabt, die mir zwar geholfen hat, relativ schnell über viele Standards mit einem hohen Komplexitätsgrad zu spielen, aber oft immer dasselbe gespielt habe. Und ich komme ja sehr von dieser Pat Martino-Schule, weil ja mein Dozent früher der Haupttranskriptionsgeil von Pat Martino war und er hat seine Doktorarbeit über Pat Martino geschrieben. Und bei Pat Martino geht es letzten Endes darum, du nimmst ein Shape, wie zum Beispiel das Moll-Shape, das ganz normale Pentatonic-Moll-Shape oder das, ich sag mal, E-Shape für Moll und benutzt das für so viele Situationen wie möglich. Also, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe A-Moll im E-Moll-Shape, also jetzt vom Cage-System gesprochen, und benutze das aber auch für C-Dur, benutze das aber auch für G-Mixolydisch oder für F-Lydisch oder so, dass man halt alles viel in einem Shape denkt, aber man die ganze Zeit quasi vom Kopf her A-Moll denkt. Dadurch war ich in der Lage, relativ schnell über komplexere Standards zu spielen, aber ich war sehr limitiert letzten Endes, weil ich halt eben nur dieses eine Shape kannte. So ein bisschen, worüber wir uns gerade lustig gemacht haben und gesagt haben, ja, Giant Steps, einfach Pentatonik drüber spielen, dann klappt das schon irgendwie. Yeah. So ein bisschen in die Richtung geht das, ja.
Das Interessante finde ich da aber auch, weil eigentlich sollte ja in der Theorie die Improvisation erst im Kopf stattfinden und dann in die Finger gehen. Und ich glaube, das trainiert man damit viel mehr, als wenn man jetzt einfach nur, sag ich mal, die Tonleiter auf und runter spielt, sondern indem man diese Limitierung macht, man schult sein Ohr, man hört, wie klingt das. Mhm. Und wenn du dann beim nächsten Mal so oder so, weil du es 100.000 Mal übst, ist es auch in deinen Ohren. Das heißt, du hörst das. Da, 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 da. So, dann hörst du den Lick
und dann spielst du den Lick.
Ja, genau, der Lick. Genau. Der liegt natürlich.
Ja, das ist das, was wir immer
hören. Kannst du den natürlich auch spielen, weil du den innerlich hören kannst.
Ja, ja. Oh Gott, ja, ich kann, also, den, also das ist schon, wenn ich dieses Lied irgendwie aussehen mal spiele, dann muss ich direkt die Improvisation abbrechen und ich denke, ah, nee, ich hab's schon wieder gespielt. Da, 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 da. Ja, ja, ja.
Der
ja,
kann oh gehen.
Gott, was so Memes aus, machen kann, ja. Super. Ja, aber ein guter Tipp, den da der Martin, ich glaube, uns gegeben hatte, war zum Beispiel, wenn du Improvisation übst und du spielst jetzt über einen Backing-Track und du kommst an eine Stelle, wo du gemerkt hast, oh, das hat gerade nicht geklappt oder irgendwas war komisch, sofort stoppen und sofort checken, was ist gerade passiert.
Absolut,
also, okay, ja. Warum hat das jetzt gerade klanglich nicht geklappt? Und dann einfach herausfinden, was ist gerade passiert und was kann ich ändern, damit es das nächste Mal in eine andere Richtung geht. Dass man ein bisschen halt so weggeht von diesem Romantisierenden der Improvisation, dieses, ich mache einen Backing-Track an und ich spiele einfach und ich bin frei und es kommt alles aus mir raus, was in meinem... Das ist so, nee, so funktioniert Improvisation leider nicht, Leute.
Ja, nichts kommt von selbst. Also diese... Man lernt ja eben, deswegen ist dieser Step mit diesem Vokabular oder mit diesen Basics, mit diesem Fretboard-Knowledge sozusagen. Yeah. Deshalb finde ich das so wichtig, weil du lernst, also du hörst ja mit, also das Gehör lernt dadurch auch mit in einer bestimmten Tonleiter oder Tonart Töne aneinander zu reihen. Wie klingt das überhaupt? Also wenn man das da nicht kann oder da nicht nie gemacht hat, wird es auch in der Improvisation nicht von selbst Gott gegeben irgendwie so auf einen runterregnen. Also das
vielleicht bei 1% oder so.
Ja, vielleicht
wenn das passiert, genau, es passiert einmal, ja, einmal wird es genau. passieren oder so.
Ja, ja vielleicht, ja. Deshalb ist es so wichtig, dass man durch diese Sachen durchgeht und diese Theorie-Geschichte, weil die Leute haben immer so Angst vor Theorie. So, das ist wie so ein Teufelswerkzeug oder so. Manchmal habe ich das Gefühl. Du lernst dabei ja genau das anzuwenden und kannst dir irgendwie trockenes Theorie lernen, sage ich jetzt mal, wie für einen Führerschein oder so. Das kannst du dir alles sparen, weil du machst das damit automatisch. Du lernst automatisch, wo die kleinen Terzen sind oder wo die Mollterzen sind, wenn du diese ganzen Arpeggios kannst, einfach. Ja. Du musst dir dann nicht mehr darüber Gedanken machen und du musst auch das dann nicht mehr explizit vielleicht nochmal eigens so üben, auch um das zu hören, wenn du es einfach auch schon ständig machst selbst und auch checkst, dass du das machst. Weil Gehörbildung also ist ja nur eine Art von Definition. Also wir hören alle dasselbe, aber manche Leute sind schneller darin, diese Dinge zu definieren. Oder diese Dinge in Worte dann zu fassen sozusagen oder das zu analysieren, was da passiert ist und dann wiederum umzusetzen. Und in der Improvisation passiert das halt so instant. So, es ist halt Komposition im Moment sozusagen. Und
ja, genau, das sagt der Fabian ja auch immer. Ja.
Genau, und du brauchst diesen Skill, sonst wird es schwierig, weil du bist dann nie so schnell, um das... Du kannst ja auch... wenn du jetzt zum Beispiel in der Band interagierst und der andere spielt jetzt hier diese Inversion, dann weißt du, okay, dann kannst du das dazu spielen oder der Saxophonist spielt gerade irgendwie diesen Ton oder der Keyboard oder wer auch immer, whatever. Und dann kannst du das Voicing so setzen, dass du das als Top-Note zum Beispiel oben hast. Aber all diese Sachen funktionieren nur, wenn du sie erstens, also wenn du sie hörst und definieren kannst. Und das funktioniert nur durch, wenn du es selber schon mal so geübt hast, sozusagen.
Im Prinzip macht man sich ja letzten Endes freier dadurch. Freier auch dann auf der Bühne, um halt eben dann die Möglichkeit zu haben, anderen Musikern zuzuhören. Weil wenn du, je mehr du weißt, was selber eigentlich in deinem Spiel passiert oder je mehr Kontrolle du darüber hast, desto mehr kannst du auch von deinem Fokus davon weggehen, um halt deinen Fokus sich auf das, ich sag mal, das Gesamte zu setzen, die gesamte Band und halt eben mehr darauf zu setzen, okay, was passiert jetzt gerade hier im Moment, holistisch mit der kompletten Band.
Ja.
Das merkt man immer bei Leuten, die, ich merke das manchmal, ich habe manchmal so zum Beispiel Jam-Sessions mit Leuten, die aus der Klassik kommen, und da merkst du das sehr stark, dass die Improvisation nur so, ich sag mal, an der Oberfläche üben oder trainieren. Die machen das schon, auch aus eigenem Interesse. Aber du merkst es immer daran, weil der Pianist, wenn der zum Beispiel beim Begleiten nie zuhört, was der Solist eigentlich macht. Und so voll in seinem Element drin ist und sich denkt, oh, der Akkord wäre doch cool. Oder der Akkord wäre doch cool. Aber er geht gar nicht auf Spannungen oder auf Rhythmik ein oder so. Oder die, okay, beim Schlagzeug ist das immer, also ich lieb's ja mit Schlagzeuger so Rhythmik vorzugeben und dann zu kommunizieren, dass der Schlagzeuger auch mit eingeht.
Ja.
Das liebe ich auch immer, wenn das in Impros gemacht wird. Ich letztens ein Video drüber gemacht, über Guthrie Govan auf seinem John Petrucci Jam, wo er dann so ein Fünfer-Motiv spielt und Mike Mangini geht mit drauf ein und solche Momente, das ist halt einfach immer geil in Improvisation, weil da merkt man, okay, hier ist gerade nicht ein Solist und der macht sein Ding und keiner hört drauf zu, sondern es ist so ein gesamtes Spiel und man spielt zusammen.
Ja, absolut.
Was auch natürlich auch übertrieben werden kann. Ich musste einmal einem Schlagzeuger sagen, ey, bitte hör auf, jede Phrase von mir irgendwie rhythmisch zu unterteilen.
Geil, wie so ein Delay wirklich, von dir selbst.
Ja, es war echt, da musste ich echt drüber sagen, es ist schön und gut. Ich hab dich lieb, aber bitte lass das. Ich fange an mit du 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 und das Schlagzeug deckt du 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 und dann gehe ich mit rein.
Ja,
genau.
Ja.
Yeah.
Ja,
geil.
Aber dass das halt einfach so ein schönes Zusammenspiel wird, ja. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück auf eben dieses, also wir haben jetzt abgedeckt, okay, man braucht die Main Skills, der Griffbrettübersicht, aber da hast du ja selber auch schon gesagt, hey, das sind die Skills, die brauchst du eben nicht nur für den Fusion, die brauchst du für jegliche Form der Improvisation, auch Metal-Improvisation, für alles drum und dran. Wie ist denn so der Technikanteil an Fusion? Oder würdest du das ähnlich wie die Griffbrettorientierung sagen, dass du sagst, okay, hey, eigentlich alles, was du an Technik lernst, kann auch direkt einen guten Impact auf die Improvisation haben? Oder würdest du eher sagen, ja, im Fusion, da benutze ich eher Sweep-Arpeggios und im Metal benutze ich eher Picking und Picking benutze ich nicht so im Fusion. Differenzierst du da oder versuchst du das als ein Ganzes zu sehen?
Ich sehe eigentlich alles immer als ein Ganzes, weil ich bin jemand, der Musik liebt. Das klingt jetzt...
Yeah. Raphael, das hätte ich nicht von dir gedacht. Jemand, der Musik liebt. Oh Gott, ich glaube, ich muss den Podcast abbrechen. Das, ja, das geht leider nicht.
Nee, das geht zu weit.
Ja.
Nee. Ich mache nur Musik, um reich zu werden. Also.
Ja. Naja, für mich ist das quasi Genre ungebunden. Also ich liebe gewisse Ästhetik oder gewisse Energien. Jetzt nicht esoterisch gesprochen, sondern halt einen gewissen Vibe. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, aber so in diese
Richtung. Nee, ich finde, Energie ist ein guter Begriff dafür. So hatten wir es in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, dass Fusion ja eigentlich diese Metal- und Rock-Energie ist in einem improvisatorischen und Jazz-Kontext. Aber Energie ist ein richtig, finde ich, gutes Wort. Ja.
Absolut. Und eine gewisse Theatralik manchmal auch. Ja. Und
oh, Dorisch. Oh, Dorisch, du machst mich so traurig.
So Dorisch halt.
Oh, Lüdisch, ich bin so happy.
Ja, genau. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir?
Das tut mir leid. Du versuchst das genreübergreifend.
Genau, genreübergreifend. Genau, da war ich sehr weit abgedriftet. Nee. Naja, auf jeden Fall. Es ist dann schon so, dass es drauf ankommt, was spielt der Rest oder was macht der Rest in der Musik in dieser spezifischen Situation. Ist es eher ein Groove oder ist es eher ein ist das jetzt ein Blastbeat oder sowas? Da spiele ich natürlich anders drüber, als wie wie jetzt, keine Ahnung, da ist jetzt kein Schlagzeug im Hintergrund und nur eine Fläche oder so, ein Akkord oder was. Also es hängt von mir davon ab, je nachdem, wie viel passiert. Also wenn zum Beispiel der Schlagzeuger sehr intensiv und viel spielt, eine bestimmte Subdivision, dann spiele ich die mit. Also auch in der Improvisation eigentlich. wenn ich weiß, okay, der spielt die ganze Zeit im 16. Grid, dann mache ich das auch und dann picke ich diese Subdivision eigentlich auch immer. Wenn ich jetzt sehe, okay, der spielt eigentlich eher auf, also lässt eigentlich viel Platz, dann macht es für mich musikalisch, zumindest aus meiner Sicht, weniger Sinn, da viel zu picken, weil dieser Attack einfach nicht notwendig ist. Oder es ist also diese musikalische Ästhetik, die mir halt dann besser gefällt, wenn ich dann sage, okay, das ist jetzt mehr Legato. So differenziere ich das eigentlich, je nachdem, was drumherum passiert. Ich mache das tatsächlich sehr viel abhängig auch von den Drums, weil die Drums geben diesen Attack irgendwie vor. Und wenn ich jetzt auf durchgehende Double Kick spiele, nur mit Legato, dann ist es mir vielleicht ein bisschen zu wenig Attack. Ja. Da brauche ich mehr Attack. Und wenn der mir aber komplett Platz lässt, auch in Bezug auf die Subdivision, dann mache ich halt mehr Legato und bin natürlich da auch viel freier. Also je weniger sozusagen der Schlagzeuger spielt, desto freier bin ich dann, weil ich kann dann sozusagen machen, was ich will und es kommt niemanden in die Quere. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der Schlagzeug jetzt durchgehende 16. spielt die ganze Zeit, auch im Fusion-Kontext, wenn das schon so busy ist und ich spiele dann dazu Triolen, klingt das sehr, also rhythmisch schon sehr dissonant. Das ergibt so eine rhythmische Dissonanz. Und es ist eigentlich, also ich versuche da eher immer so diese Harmonie herzustellen zwischen diesen Elementen. Und das mache ich in der Komposition sowohl als auch in der Improvisation. Und genreübergreifend.
Super spannend auf alle Fälle. Und das ist ja auch, finde ich, so ein Trademark von dem, wie du spielst, aus meiner Beobachtung, weil ich habe ja auch schon mal ein, zwei Dinge von dir gecovert. Tatsächlich so eine Sache, die mir früh aufgefallen ist, dass du viel viel Rhythmik, genauso wie Harmonik, Entspannung und Entspannung, sag ich mal, betrachtest und guckst, okay, wie kann rhythmisch Spannung aufgebaut werden, wie kann das aufgelöst werden oder wo ist auch eventuell zu viel Spannung und halt eben da auch viel mit den Schlagzeugern spielst. Ich erinnere mich da zum Beispiel an dem Diluvium-Solo von eben dieser benannten Band, die man nicht spielen sollte, wo du Quintolen spielst und der Sebastian die Quintolen in der Bassdrum mitspielt, meine ich. Ja, ich glaube, ja, so war ja, das.
Genau.
Was mich damals ultra geflasht hat, als ich das gecovert habe, weil ich das so in diesem Detail gerade noch nie vorher gesehen habe. Also da würde ich auch sagen, das ist definitiv einer deiner mit Trademarks, die du so musikalisch machst, weil ich glaube, so in dem Detail hast du das wenig in der aktuellen Szene. Ja. Da bist du schon was Besonderes. Aber jetzt habe ich den Faden verloren in meinem Raphael-Lobgesang. warte, mir fällt's gleich wieder ein. Du hast zwar noch was Gutes gesagt. Spannung, Rhythmik, genau, finde ich sehr cool. Dadurch, dass du in der Lage bist, eben die Technik zu verändern, weil du nämlich die Technik holistisch trainiert hast, bezogen auf alles und halt eben nicht differenziert hast im Sinne von, und ich glaube, das ist ein Fehler, den manchmal manche Leute machen, dass sie halt denken, ah, für Fusion muss ich jetzt hier diese 3-1-3 Arpeggios lernen oder 2-1-3 Arpeggios, wo du zwei Noten auf einer Seite hast und dann hochsweepst und so weiter und so fort. Ja. Wir kennen sie. Dass das nur für Fusion ist oder dass das Picking dann nur für den Metal-Kram ist, dass Leute da manchmal so oder so in Schubladen, in Technik-Schubladen denken, weil das halt dann auch einfacher ist, weil man dann halt auch noch sagen kann, ah, Fusion ist Sweeping. So Sprüche habe ich schon mal gehört in meinem Leben. Fusion ist Sweeping und Legate,
Ja,
eigentlich ja schon. Ja. Und das finde ich halt eben cool, dass man halt eben ein bisschen weggeht von dem generellen Genre und halt eben schaut, was bringt jetzt gerade die Klangästhetik und die Soundästhetik und wo ergibt was Sinn. Und dann, dass man da halt eben dann in der Lage ist zu sagen, okay, jetzt werden 16. gespielt, jetzt picke ich durch oder jetzt ist weniger Platz, jetzt nutze ich den Space mit Legato und sonstigem. Dafür musst du ja auch erstmal eine gewisse Technik haben und die musst du dann auch genauso, ich sag mal, von den Basics trainieren, wie halt eben deine Fretboard-Übersicht.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und auch diese, also,
was ich,
ja, Was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, was ich auch ganz gerne mag als Übung, das habe ich von Joe Pass, ist halt zum Beispiel mal versuchen, Improvisation nur in einer Subdivision zu spielen und in der Lage zu sein, eine Subdivision durchzuziehen. Dass man halt mal wirklich ohne Pausen Sechzehntel Triolen spielt oder ohne Pausen Sechzehntel spielt. Ja. Einfach um in der Lage zu sein, so eine Subdivision auch konstant aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist ja auch das, was der Tom Quayle so ein bisschen predigt, auch mit dem Legato. Also einfach durchgehende Noten sozusagen spielen zu können, immer einen Ausweg zu finden, egal wo man ist gerade. Und wenn man quasi gerade keinen Ausweg hat, dann eben, wie wir vorher schon gesagt haben, stoppen und auschecken, okay, wo bin ich gerade gelandet, mit welchem Finger, okay, das muss ich ausbessern und dann ganz spezifisch drauf eingehen. Genau, was ich noch sagen wollte zu diesem Technikthema in der Improvisation im Generellen, das ist natürlich so, dass es auch da nicht von selbst kommt oder so, sondern das ist halt etwas, also wenn es jetzt um Technikübungen oder so geht, halte ich es eigentlich für am sinnvollsten, Anwendungen direkt zu üben. Also in Form von einem Lick oder so. Also ich habe das zum Beispiel auch immer so gemacht, weil das war der einzige Weg, wie ich schnellere Licks in eine Improvisation einbauen konnte, weil ich hatte da auch immer krasse Probleme. Ich konnte zwar irgendwie Tonleiter rauf und runter ein bisschen schneller spielen, aber es hat immer irgendwie dann im Improvisationskontext irgendwie scheiße geklungen. Also es hat immer, war irgendwie entweder out also of time oder zu gewollt oder irgendwie voll fehlplatziert irgendwie. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, also wenn man jetzt virtuoser sozusagen oder schnellere Lines in der Improvisation einbauen möchte, dass man das gezielt angeht und sagt, okay, ich nehme jetzt diese Line und baue die jetzt ein. Also einfach genauso wie wenn du ein Lick halt einfach einbaust. Das ist halt technisch anspruchsvoller als andere dann. Aber ich würde das genauso üben, ehrlich gesagt. Ja.
Ja. Cool.
Ach, das kommt von alleine, wenn man einfach die A-Moll Pentatonik spielt.
Ja, genau.
Ja, aber das ist dann ja auch wieder eine eben eine Soundästhetik oder Soundfrage. Willst du halt eher so das Perkussivere, das Attackvolle haben oder willst du ein bisschen dieses flüssige, bluesy-mäßige, sage ich mal, haben? Ist ja alles eigentlich nur eine Frage der Klangästhetik, was man in dem Moment so haben möchte. Ja. Und da macht es Sinn, sich ja auch mit allem auseinanderzusetzen, dass du so viel Freiheit wie möglich hast und halt auch so ein bisschen nicht mehr abhängig bist von Vokabular eventuell, sondern halt mehr auch eben jetzt nicht nur sagen musst, okay, ich spiele jetzt hier das Lick, sondern halt mehr sagen kannst, ich gehe auf den Moment ein und bin in der Lage, alles, ich sag mal so, zu gestalten, wie es geht. Ich glaube, das sind so die Dinge, die zum Beispiel so jemand wie Guthrie Govan halt so ausmachen, dass der halt eben auf so vielen Metaebenen halt eben auch hingehen kann und improvisieren kann und halt eben in meinen Augen wenig lick-orientiert spielt.
Absolut.
So, was du halt dann doch auch manchmal bei manchen Fusion-Gitarristen so hörst.
Also sehr spielerisch auch.
Das Geile ist ja auch, wenn du die Technik halt so gut beherrschst, dann musst du dir ja gar keine Gedanken mehr darüber machen. Oh, musst du jetzt mit dem Aufschlag und mit dem Abschlag anfangen? Ist egal, weil du hast die Technik, du kannst die Techniken.
Ja, und du hast halt beides sozusagen schon mal irgendwann gemacht einfach.
Genau.
Also, absolut. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so die Top 5 Fusion-Gitarristen, wo du sagen würdest, schaut ihr euch die mal an, von denen lernt ihr sehr, sehr viel, wenn es sich um das Thema Vokabular oder auch Klangästhetik oder wie improvisiert man über etwas rangeht. Was würdest du sagen, was wären da deine Top 5?
Boah, schwierig zu sagen. Da wird wahrscheinlich jeder eine andere Antwort geben.
Deswegen frage ich auch explizit dich. Ich will ja deine Top 5 wissen.
Ich war halt immer riesen Greg Howe-Fan, weil er auch diese Brücke hat zwischen Heavy Riffs teilweise und Fusion und so, diesen Jazz-Influence sozusagen. Ja, ich bin mega
Der Hammer. Ich höre gerade die komplette Greg Howe Diskografie für den History of Shred Podcast mit Christian.
Ja.
Und ich habe viel geschlafen auf Greg Howe, sage ich mal. Also ein, zwei Platten kannte ich, aber gerade so manche aus den 90ern, was der da für geile Licks raushaut. Ja, ich kann mir nur keine Videos von ihm anschauen. Das hat Christian auch gesagt, ich krieg ja schon fokale Dystonie nur beim Hinschauen, weil der ja musikalisch super geil spielt, aber wie er spielt, ist so das unergonomischste und das ungesündeste, wie man spielen kann, gefühlt. Weil er so viel wechselt und ach, das ist ganz, ach, da graut's mir.
Ja, aber es hört sich super an.
Christian hat auch gemeint, Christian vermutet auch, dass er eine Form von fokaler Dystonie hat, so wie er spielt. Oh, Christian kann das ganz gut sehen. Das
kann schon sein.
Weil es einfach darum geht, fokale Dystonie ist ja halt einfach, dass deine Finger sehr unkontrolliert sich bewegen und er hat halt einfach extrem viel Bewegung in seinem Spiel. Mhm. Dass das halt, ja, ob bestimmt da auch irgendwie was ist. Aber genau, Greg Howe, mega geil.
Kann ich nur empfehlen. Absoluter Favorite, wahrscheinlich sogar. Ich spiele ja auch seine Gitarre tatsächlich. Also diese Strat-ähnliche Gitarre, das ist eigentlich seine Signature-Gitarre. Schon ganz lang. Als nächsten, also Alan Holdsworth war für mich immer, obwohl ich selten, kaum was nachgespielt habe oder so, aber einfach immer viel gehört. So. Ich weiß, für viele ist das irgendwie zu abstrakt und so, ich kann das verstehen, aber für mich hat es so diese Theatralik hat er irgendwie in seinen Solos drinnen, so, also dieser Sound und diese die Harmonik und die Interaktion zwischen dem Drummer und ihm teilweise, das ist halt einfach eins so meiner absoluten Vorbilder.
Auf der Wiedererkennungswert, ne? Du hast einen Ton, weißt, das ist...
Ja, stimmt. Ne?
Ist wirklich so.
Stimmt, genau. Fünf. Den Scott Henderson natürlich. Scott Henderson ist immer ein Einfluss gewesen für mich oder eine Art Idol. Obwohl er eigentlich sehr aus der Blues-Richtung kommt und ich eigentlich überhaupt kein Blues-Player bin, so. Oder wenig damit zu tun hatte, muss man sagen. Jetzt im Vergleich.
Das ist so intellektueller Blues, würde ich mal sagen. Oder Blues auf einem anderen Level. Halt von der Phrasierung her sehr bluesy, aber vom inhaltlichen
sind aber auch die Phasen sehr von ihm,
anders.
Ne? Ja. Auch so Epochen unterschiedlich auch.
Ja. Und es gibt natürlich auch viele von den aktuelleren Gitarristen, sage ich jetzt mal, von der neuen Generation, die absolut crazy sind. Also Josh Mieder oder so. Und auch der Matteo Mancuso. Ich höre mir das alles extrem gern an. Bin also mega Fan von diesen Leuten.
Ja, absolut.
Ja.
Ich finde, Matteo Mancuso ist, haben wir auch schon hier ein paar Mal drüber gesprochen, ist halt so ein Paradebeispiel für auch obwohl er zwar mit Fingern spielt, aber geilen Shred-Lines, so Paul Gilbert-Lines in einem Fusion-Contest oder in einem Jazz-Kontext. Das finde ich immer sehr interessant zu sehen. Oder jetzt das eine Video mit Joshua Stefan, wo er dann quasi halt echt so ein Petrucci Three Note Per String ran auf der Gypsy-Gitarre rauspackt, was, glaube ich, sonst kaum ein Gypsy-Gitarrist vorher so spielen würde, weil es halt einfach eine andere Klangästhetik ist, aber so geil da einbindet, finde ich auch richtig stark.
Ja. Ja, oder für mich war natürlich der Martin auch ein großer Einfluss, weil er hat ja auch diesen Dream Theater Background sozusagen.
Ja.
Und er hat es so gut verbunden mit diesen Fusion, mit dieser Fusion-Ästhetik. Deswegen, also muss ich den eigentlich auch nennen, weil das war für mich auf jeden Fall ein großer Impact auch oder ein Einfluss. Auch wenn ich jetzt schon lange nichts mehr von ihm jetzt gecovert habe oder transkribiert habe. Aber ja, genau, und es gibt so viele. Ich kann mich nicht entscheiden.
Das sind schon fünf quasi.
Ja, das stimmt.
Ja, es gibt schon
mehr, glaube ich. Das ist echt unfassbar.
Ja.
Ja. Fabian, würdest du noch ein, zwei adden wollen, wo du sagen würdest, das sind auch natürlich Fusion-Gitarristen, die es sich lohnt anzuhören?
Ach, gibt so viele. Alan Hines zum Beispiel finde ich richtig
gut.
Ja,
super.
Richtig gut, ja.
Ja.
Gibt so viele.
Stimmt, das ist nochmal so die Ecke auch nochmal so ein bisschen eben diese Scott Henderson-Bluesy-Ecke auch noch mehr. Phrasing, Ja.
Ich finde der andere denn nochmal, genau. Der auch Slide gerne mal spielt. Auch sehr bekannt aus dieser Zeit. Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, verdammt.
Brad Garsett?
Ja, Brad Garsett, genau.
Ja, ja, den hätte ich auch genannt. Der ist auch so Legato-technisch auch einer meiner Favorites, ja.
Genau. Ja, und wir haben natürlich über Guthrie Govan gesprochen und so.
Natürlich.
Gambale auch bei mir.
Gambale.
Ganz weit oben, auch so ein bisschen voll.
Absolut. Voll.
Also, Holdsworth hast du ja schon genannt, also da gibt es ganz
großartige Leute. Wir kriegen sicher Hate, dass wir irgendwie nicht genannt haben oder so. Ja,
wahrscheinlich.
Weil es gibt einfach so viele, so gute Leute. Es gibt
so viele, ja. Ganz in der vorherigen Podcast-Folge haben wir schon ein bisschen abgedeckt. Jack Gardiner auch von den Modernen.
Absolut, Jack Gardiner.
Also Rafael Trujillo
von
den Modernen.
Ja, und das gibt's halt, finde ich, also was halt diese Leute unterscheidet, oder das waren für mich immer meine Idole, von Anfang an eigentlich. Ich hatte nie so diese Metal-Idole. Also ich glaube, der nicht einzige...
Nicht Kirk Hammett am Anfang?
Nein, ich würde sagen, so also der einzige Metal-Gitarrist...
Ja, ich höre doch Kerry King aus deinem Spiel heraus.
Der einzige Metal-Gitarrist, der so richtig mein Idol damals war, also in früheren Zeiten vor allem, war halt John Petrucci. Aber sonst... Eigentlich, also der Rest kommt alles aus dieser Fusion-Ecke eigentlich, muss man sagen. Auch, weil mir diese Phrasen halt, oder wie die teilweise melodiös gespielt haben, das hat mir halt immer gefallen, so im Vergleich zu Hauptsache schnell irgendwas, so. Das habe ich jetzt blöd pauschalisiert.
aber ich verstehe voll und ganz.
Aber ja, genau.
Es war kontrolliert schnell und zwar bewusst schnell und halt nicht einfach nur schnell des Schnellseins, sag ich mal. Oder um halt irgendwie ein bisschen Spannung aufzubauen, weil was schnell ist. Aber was letzten Endes gespielt wird, ist totaler Firlefanz oder halt ganz, ganz merkwürdige Sachen. Das hat es ja gerade so in den 80ern, 90ern Gitarristen eben noch ganz, ganz viel halt gehabt. So,
total.
Ja, absolut.
Ja. Oder das Vibrato. Ja.
Naja. Oh ja, ach ja, Vibrato. ja, aber da hast du ja heutzutage doch eben geile viele Möglichkeiten, eben auch Sachen zu lernen. Du hast so viele Bücher, du hast so viele eben Jamtrack Samples und so. Und ich sag mal, ja, die Masse, die kann einen schon erschlagen. Ein Tipp, den ich immer ganz gerne rausgebe, ist halt, kauft euch die 20 Licks Packages bei Jamtrack Central oder bei Fabian Ratzak oder überall, wo man es kaufen kann. Aber ich finde, ein Fehler ist, dass Leute sich dann noch sagen, ich muss jetzt alle 20 Licks lernen, die ich da habe. Ich habe mir selber immer gesagt, nee, es ist vollkommen okay, wenn ich ein Lick da rausnehme, was irgendwie mit mir resoniert, was geil ist und was ich dann, so wie wir es auch heute in der Folge besprochen haben, wirklich lerne in allen Lagen,
das Konzept
in allen
dahinter
Situationen,
auch,
ne?
Genau.
Das Konzept dahinter verstehe und so halt mein Vokabular erweitere und jetzt eben nicht die 20 Licks wie improvisiert man über Sunny holt und dann versucht alle zu lernen. Ich habe es versucht, das ist eher kontraproduktiv, weil dann lernst du einen Lick, gehst dann ins nächstes ran und vergisst dann das erste Lick wieder. So sollte man es nicht tun, ja. Und im besten Fall transkribiert. Aber auch dann wieder, limitiert euch auf eine Sache, auf einen Lick und versucht nicht alles zu machen. Das war, wie gesagt, früher mein Fehler, da lernt man nichts bei. Lieber eine Sache wirklich gut drauf schaffen, anstatt 10 Sachen eher so halb.
Absolut, ja.
Genau. Ja, gut. Nee, geilon, Raphael. Haben wir gut was gelernt über deinen Approach, auch über wie man Fusion lernt, fand ich sehr spannend mit der ganzen Thematik der Tonleitern und die Strukturierung. Aber halt eben letzten Endes, und es macht Fusion, wie wir auch schon gesagt haben, auch aus, so eben die Verbindung oder dieses Genreübergreifende und dass man halt eben auch nicht mehr so sehr in den einzelnen Genres denken sollte, sondern halt eben gucken kann, hey, wo kann ich Dinge aus verschiedenen Genres rausnehmen und dann halt dort verbinden.
Ja.
Oder halt sag ich, einfach die Basics lernen, die man in jedem Genre braucht. Gewisse Techniken brauchst du halt einfach überall und dann macht das Sinn, da einfach an den Basics zu lernen und zu arbeiten.
Absolut.
Ja, wie kann man, gib mir doch mal kurz in, da, jetzt kannst du deinen Marketing-Experten rauslassen, Raphael. Jetzt, was kann man noch so, wo kann man Raphael noch hören, konsumieren, zelebrieren? Was gibt's da für Möglichkeiten?
Natürlich auf allen sozialen Plattformen, die es so gibt. YouTube, Instagram und Co., TikTok, alles Mögliche. Ja, auf YouTube gibt es meinen Education-Kanal, wo es ausschließlich Education-Material gibt. Da gibt es Workout-Videos zum Mitspielen sozusagen oder Free Lessons. Also jeder, der gratis Lessons will, die gibt es da auch. Auch von mir. Und es gibt natürlich auch mein Patreon, das ich das sich über die Jahre jetzt aufgebaut hat, da wo ich ich teile da sozusagen die ganzen Tabs zu den, also sehr gekoppelt mit dem YouTube-Kanal, da kommen die ganzen Tabs cool. zu den YouTube-Videos drauf, sowie spezifische Übungen. Ich habe ein paar Masterclasses oben und mache auch so Livestreams, wo man Fragen stellen kann, wo ich drauf eingehe oder wo ich bestimmte Themen dann einfach ungeskriptet sozusagen raushau, also oder über die spreche, so wie jetzt hier auch, wo es halt einfach ein längerer Talk über ein Thema ist. Das gibt's alles auf Patreon bei mir. Die Links werdet ihr vielleicht auch irgendwie in den Shownotes
setzt haben, ja, auch hier rein
oder so.
Klar, selbstverständlich.
Genau. Ansonsten auf meiner Website gibt es auch immer Updates, wenn was Neues kommt oder wenn es was Neues gibt. Das ist das war's, glaube ich, von
sehr
meiner
cool,
Seite.
Sehr cool,
ja, sehr cool.
Kann ich auch nur empfehlen. Ich bin selber Mitglied bei Raphaels Patreon.
Ich war auch mal bei der Patreon-Seite. Sehr gut strukturiert auch und sehr geile Übung.
Definitiv. Ja, ich versuche das über die Zeit natürlich zu verbessern. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, das einzuordnen. Und habe jetzt mit der Zeit ein gutes System gefunden, wie ich das gut strukturiere. Es gibt auch einen Discord-Channel, oder Discord-Server, wo du dann auch Zugriffe hast auf diese verschiedenen, weil ich habe das so in Levels eingeteilt. Ich habe so mein eigenes Curriculum sozusagen mir zusammengestellt, wo man eben auch durch diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, diese Scales, Arpeggios und Chords, man findet das da alles und kann da durchgehen und sich das drauf schaffen. Genau.
Müsste ich auch mal ein bisschen mehr durchgehen. Ich bin ein stiller Geldgeber, sag ich mal. Das ist immer so am Anfang des Monats, ich merke auch. So wieder Geld abgekommen. Ich habe mir jetzt noch gar keine Videos gemacht. Ich glaube, so geht so vielen bei Patreon. Ich habe bei mir jetzt auch noch mal einiges verändert. Ich habe im letzten Monat jede Woche fast, glaube ich, 3-4 Videos hochgeladen und habe gemerkt, es ist zum einen für mich viel zu viel. Es werden sie auch nicht alle geguckt. Also die richtige Struktur zu finden, es ist echt schwierig bei Patreon irgendwie.
Absolut, ja. Aber es dauert eine Zeit.
Weil man hat schnell... Ja. Man hat schnell so dieses Gefühl auch, ich mache zu wenig, die Leute bezahlen doch. Es ist da immer selber mit sich selber am Richten und dann erfährt man, die Leute sind total overwhelmed mit dem, was man eigentlich dort abgibt und es ist okay, auch mal weniger zu machen.
Ne? Ja, das kriege ich häufig auch als Feedback. Also die Leute gehen dann nicht, weil sie das mies finden, was es da gibt, sondern eher, weil die sagen, hey, Alter, das ist so viel. Holy shit, wie soll ich das alles?
Überforderung.
Ich habe gerade keine Zeit so.
Absolut. Das ist so, ich glaube, wir denken immer so aus unserer Perspektive auch, wie wir halt waren, so von wegen, hey, immer viel üben und immer mehr noch lernen und wollen. Aber ich glaube, man muss da eher manchmal die Situation oder diese Perspektivik einnehmen, von wegen, hey, ich habe einen Job, einen 9-to-5-Job, ich habe noch Kids und vielleicht am Tag eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde und dass man dafür dann halt auf das Essentielle runtergeht. Aber das ist ein komplett anderes Thema, worüber man sich gerne auch aussprechen kann. Ansonsten kann ich beim Raphael, wie gesagt, nur empfehlen, auch sich seine Solo-Songs anzuhören. Ich glaube, da hast du 3 veröffentlicht, so in diesem
Stil. Ja, es gibt 5, aber da kommen noch, da kommt jetzt bald auch noch mehr. Cool. Ja, einfach auf Social Media folgen.
Immer mal gucken, Spotify gibt's sicher auch und so, genau, den ganzen Kram. Ansonsten gerne, wer es ein bisschen härter mag, die Obsidious-Platte hören. Und da gibt's eine schöne Mischung eben aus Death Metal und Fusion. Da haben wir auch schon mal eine dedizierte Folge hierzu drüber gemacht in unserem Let's Talk Guitar Realm. Und ja, vom Raphael gibt es viel Cooles zu entdecken, kann ich es nur sehr empfehlen. Danke dir, dass du da warst, Raphael, um ein bisschen noch über, wie gesagt, über Fusion Education zu sprechen. Danke dir, Fabian, fürs Mitpodcasten und deinen besten Dank natürlich an alle da draußen, die hier den Podcast regelmäßig hören. Gerne mal bei Spotify vorbeigucken oder iTunes eine 5-Sterne-Review geben, einen netten Kommentar hinterlassen und auch gerne unserem Discord joinen. In diesem Sinne würde ich mich sagen, komme ich zum Ende der Folge. Wünsche ich allen viel Spaß da draußen beim Üben und auf Wiederhören.
Bye-bye.